ich mache jetzt bestimmt keinen geschichtlichen Ausflug und literarisch, sondern mein Anliegen ist, den Petrus darzustellen als einen, der ein Jünger Jesu war, wie wir auch. Also ich möchte daraufhin das Augenmerk legen, dass das, was Jesus dem Petrus gesagt hat, das gilt auch uns, jeden Einzelnen von uns. Aber dazu komme ich im Einzelnen noch. Zunächst mal die Berufung des Petrus. Sein Bruder Andreas hat ja gesagt, er hat den Messias gefunden und der fragt ihn dann ja, was ist das für einer? Ja, das ist der Jesus aus Nazareth. Und Petrus fragt dann gleich ganz locker, Nazareth, was kommt denn Vernünftiges aus Nazareth? Denn der Petrus kannte offensichtlich die Schriften so gut, dass er wusste, woher der Messias kommt, nämlich aus dem Haus David, und die Stadt Davids war Bethlehem, und deswegen kann der Messias nicht aus Nazareth sein. Hat sich also schon gleich mal abfällig über Jesus geäußert. Was kann da schon Gutes kommen aus Nazareth? Und unmittelbar danach, so wird es berichtet, kommt es zu einer Begegnung, führt der Andreas also den Petrus zu Jesus und er stellt sich vor sozusagen, und Jesus scheint sozusagen auf den Petrus zu warten und sagt dann ihm ins Gesicht: Du bist Simon, Sohn des Johannes, du sollst jetzt Petrus heißen. Und das wird dann auch gleich nochmal, damit es übersetzungssicher in die Schrift kommt, nicht nur Latein, sondern auch Griechisch, also Kephas, Fels, damit das alles sozusagen unzweifelhaft dokumentiert ist, dieser Moment. Also Jesus setzt auf einen Menschen, den er offensichtlich, so zumindest stellt sich's in der Schrift dar, ja noch gar nicht kennt. Also, und umgekehrt natürlich auch nicht. Petrus kannte ja Jesus auch noch nicht und sagt, wird gleich von ihm vor die hohe Aufgabe gestellt. Auf ihn setzt er seine Hoffnung, auf ihn baut er seine Kirche. Jetzt kann man das natürlich alles historisch kritisch, literarisch kritisch und weiß nicht wie kritisch untersuchen und das Ganze nochmal zerpflücken, aber das möchte ich an dieser Stelle gar nicht, sondern wenn Jesus dem Petrus sagt, auf dich will ich meine Kirche bauen, dann heißt das doch im Umkehrschluss für uns, Jesus baut auf jeden von uns die Hauskirchen, in denen wir leben. Also jeder, der ein Zuhause hat, ist als Jünger Jesu ein Fels, auf den Jesus baut, damit dort in diesem Hause Kirche gelebt wird. Und das ist für mich was Entscheidendes, was Fundamentales, dass nämlich das Petrusamt, natürlich, man kann das überhöhen und nach Rom absetzen und da irgendwie in goldene Bücher schreiben und so weiter, aber Jesus meint jeden von uns, auf jeden von uns, die wir uns zu ihm bekennen, baut Jesus seine Kirche. Die ist jetzt nicht institutionell verfasst, aber Kirche ist ja die Gemeinschaft der Gläubigen. Und jeder von uns ist ein lebendiger Baustein dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Und Jesus hat also gleich mal an der Stelle Pflöcke reingehauen, wie man so schön sagt. Also du hast jetzt Verantwortung für das Stückchen Kirche, was du noch gar nicht so richtig kennst, aber auf dich baue ich erstmal. Jesus baut auf jeden Einzelnen von uns. Das ist dem Petrus, der ja, wie wir wissen, Fischer war und so einen kleinen Fischerbetrieb hatte und noch Mitarbeiter und der viel nachts unterwegs war, wie es eben bei Fischer so üblich ist, dass die nachts fischen. Da gibt es ganz viele Analogien zu unserem Leben. Auch wir uns das meiste unseres Lebens, gut, wir sind in einem zivilisierten Land, wir sind wirtschaftlich mehr oder weniger abgesichert, da gibt es keine negativen Überraschungen. Und wir brauchen uns nicht groß nachts irgendwo rumtreiben, um unseren Verdienst, unseren Broterwerb da zu verdienen, sondern wir leben in einer Welt, die gibt es eigentlich sonst nirgends anders als bei uns. Und wenn wir woanders hinschauen, da müssen tatsächlich die Menschen hart arbeiten. Und ich sehe das ja auch an den Leuten, mit denen ich zusammenkomme. Die meisten haben schwer, an ihrem Leben zu tragen, leben in Unsicherheit, leben in der Nacht, wo sie ihr Leben fischen müssen aus dem Meer der Sorgen und der Ängste. Und das ist für mich so faszinierend, dass Jesus offensichtlich auch des Öfteren am See Genezareth war und dort zugeguckt hat beim Fischen. Und sogar nach der Auferstehung stand er wieder da am See und hat gesagt, ey Jungs, habt ihr nichts zu essen mitgebracht? Und die leeren Netze und haben eben in dieser Nacht, heißt es, nichts gefangen. Und auch so geht's uns oft, dass wir in unseren Mühen und Nöten und Alltagssorgen nicht wirklich große Fische fangen. Wir fristen uns so von einem Tag zum anderen, aber Jesus möchte uns den reichen Fischfang machen lassen. Und zwar auch in unseren Nächten, auch in der Unsicherheit eines Sees, der so unberechenbar ist, der große Wellen haben kann, wo man drin untergehen kann und alles sowas. Also Jesus kennt unser Leben als gefährliches Gewässer. Und da kommt wieder der Petrus ins Spiel, als nach der Auferstehung, ich mache jetzt gleich einen Sprung nach der Auferstehung, als die anderen Jünger ihm sagen, das ist der Herr, steigt er gleich aus und läuft ihm entgegen. Also er kann es gar nicht abwarten, bis er wieder beim Herrn ist, und kriegt dann bloß wieder Angst von seiner eigenen Courage und droht unterzugehen, und Jesus zieht ihn raus, und dann kriegt der Petrus auch noch geschimpft. Er kriegt kein Lob. Ey, du hast ja einen großen Mut gehabt. Na gut, es hat nicht ganz gereicht, aber du warst eifrig mir hinterher. Jesus sagt, na, du Kleingläubiger, warum hast du denn gezweifelt? Also wir brauchen uns, auch wenn wir mal großmütig an irgendwelche Sachen rangehen, kein besonderes Lob von Jesus erwarten, sondern das, was Jesus uns sagen wird und sagen kann, ist immer das Gleiche, wie er auch dem Petrus gesagt hat, du Kleingläubiger. Also wenn wir jetzt so vor der Corona-Krise stehen, da könnte uns Jesus auch ausschimpfen wie den Petrus, ihr Kleingläubigen, lasst ihr euch da einschüchtern von dem Ganzen. Also ja, ihr geht nicht unter und mir gehört das alles. Also da sagt mir der Petrus und seine Geschichte mit Jesus ganz, ganz vieles, auch für unsere heutige Zeit. Wir brauchen uns wegen unseres Kleinglaubens nicht verstecken. Und der Kleinglaube, der ist mit Petrus salonfähig geworden. Der ist ja fast sogar schon zur Norm des Wirkens, für das Wirken Jesu, denn wenn wir einen kleinen Glauben haben, dann kommt Jesus und reicht uns die Hand und zieht uns aus dem Wasser und macht dies und jenes für uns, um uns zu zeigen, dass er der Herr ist über alles und dass er alles in der Hand hat. Was uns noch der Petrus sagen kann oder was wir aus seinem Leben ersehen und lernen können, das passiert in dem Moment, wo Jesus so die rhetorische Frage an die Jünger stellt, sag mal, für wen halten mich die Leute eigentlich? Und die anderen erzählen alles Mögliche für Elia und Johannes den Täufer oder keine Ahnung was alles für Propheten. Und Petrus ganz entschieden, du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Dieses Bekenntnis kann man ziemlich leicht sagen. So stellt sich es zumindest für uns dar. Aber für Jesus war es anders. Jesus hat zu dem Petrus gesagt, nicht deine Intelligenz, nicht deine menschliche Erfahrung, nicht Fleisch und Blut oder die Medien oder Hörensagen haben dir das geoffenbart, sondern sowas kann nur sagen, wenn es einem vom Vater im Himmel geoffenbart worden ist. Also, dass wir überhaupt glauben, ist ein Werk Gottes. Das habe ich mir nicht angelesen, das habe ich mir nicht studiert an der theologischen Fakultät oder aus schlauen Büchern da rezitiert, sondern wenn ich glaube, wenn ich glauben kann, dann ist es ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Das sagte der Paulus schon, der Glaube ist reine Gnade. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und darüber zerbreche ich mir den Kopf mit unseren Firmlingen, die viele sehe ich zum ersten Mal im Firmenunterricht, die ich vorher nicht in der Kirche gesehen habe. Okay, ich bin jetzt noch nicht so lange in der Heiligen Familie, dass ich die schon zur Erstkommunion gesehen hätte oder so, aber für mich unbekannte Leute wollen jetzt gefirmt werden. Also Firmung heißt, der Glaube wird bestätigt, der wird konfirmiert, der wird festgemacht. Du bist jetzt ein Zeuge, ein Verkünder, ein Vertreter Jesu in deiner Hauskirche. Du bist jetzt einer, auf den die Kirche gebaut werden kann. Und wenn ich solche Leute überhaupt noch nie gesehen habe, wir hatten gestern wieder so einen Firmenunterricht. Und da hat einer so ein Strickkäppi gehabt, wie es jetzt cool ist, ne, wenn man so ein Strickkäppi aufhat, so halb orientalisch, oder ich möchte jetzt da nicht eine Wertung anstellen. Und mit diesem Strickkäppi ist er in die Kirche gegangen. Hat es natürlich nicht vom Kopf genommen, ne? Und ich habe mir gedacht, na, Moment mal, wie katholisch sozialisiert ist einer, der mit Strickmütze in die Kirche geht und sie nicht abnimmt? Und erwartet, dass er vom Bischof anerkannt wird als ein Zeuge des Glaubens. Also wie viele Welten da dazwischen sind, und ich zerbreche mir den Kopf. Wie können wir den jungen Leuten unseren Glauben vermitteln? Wie können wir das Geschenk des Glaubens, was wir bekommen haben, weitergeben? Der Petrus, der hatte auch erst Angst. Also der ist ja gleich davongelaufen als Erster. Ich tue mich immer schwer mit der Behauptung, Petrus hätte Jesus verraten. Verraten hat Judas. Der hat ihn verraten und verkauft. Petrus hat nur geleugnet. Aber eine Leugnung ist jetzt für mich jetzt rein von der Sprache her, ist jetzt noch kein Verrat. Verrat ist was zu sagen, was dem anderen schadet. Aber er hat damit Jesus ja nicht geschadet, dass er gesagt hat, den kenne ich ja gar nicht. Er hat sich selbst geschadet. Er hat der Kirche, er hat den anderen Menschen geschadet, die durch so ein verweigertes Zeugnis nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Also nur so viel zur sprachlichen Regelung. Für mich ist der Petrus kein Verräter, der ist einfach nur ein Feigling gewesen. Die Feigheit ist mit Petrus salonfähig geworden. Das muss man sich mal bewusst machen. Und wenn wir sehen, wie auch in der katholischen Kirche die Bischöfe diplomatisch rumlavieren und nicht auf die Pauke hauen, nicht auf den Tisch hauen und sagen, so, das ist es richtig und wir müssen hier das Lebensrecht und weiß ich was, die gesellschaftlichen Grundlagen retten vor dem Verfall. Das ist für mich irgendwie alles, das ist für mich nicht stimmig. Also da sehe ich nicht, dass heute hat ja jeder Angst, was Falsches zu sagen oder dann für das, was er gesagt hat, in die Presse zu kommen und negative Presse zu kriegen. Apostel haben nie positive Presse gekriegt von ihren Zeitgenossen. Die sind von niemandem gelobt worden. Im Gegenteil, wenn euch die Leute loben, dann seid ihr auf dem Holzweg, heißt es. Also, das haben sie schon mit den falschen Propheten gemacht. Die wurden gelobt. Also von daher müssen wir uns gar nicht wundern, wenn wir durch unser Zeugnis, durch unser Auftreten uns Kritik einholen. Und dieses Auftreten, das hat Petrus in allen Variationen durchgemacht, dass er mutig war auf der einen Seite. Also am Pfingsttag ist er raus, hat alle Jerusalemer Bürger zusammengetrommelt und hat gesagt, eben der, den ihr ans Kreuz genagelt habt, der ist auferstanden und so. Aber er war auch ängstlich und wusste nicht, was er sagen soll. Also zum Beispiel, als Jesus den Jüngern gesagt hat, dass er hingerichtet wird, dass er nach Jerusalem geht und dass er leiden wird, Dann hat Petrus ihn gleich mal an die Seite gezogen. Ey, was fällt dir ein, sowas zu sagen? Das wird nie und nimmer geschehen. Das darfst du nicht. Du kannst du nicht im Stich lassen. Du kannst nicht dein Werk, was du jetzt mit uns angefangen hast, so einfach da den Römern vor die Hunde schmeißen. Und Jesus hat diesen Einwand des Petrus so stark verurteilt, wie er sonst niemanden verurteilt. Weiche von mir, Satan, geh hinter mich, ich möchte dich nicht mehr sehen. So heißt es. Eigentlich heißt es, tritt hinter mich, Satan. Also er möchte ihn nicht mehr sehen. Weiche von mir, wird es an anderer Stelle übersetzt. Geh mir aus den Augen, gibt es auch Übersetzungen, die alle das Gleiche meinen. Also er hat dieses gut gemeinte von Petrus als einen Angriff des Satans empfunden, der ihn von seiner Aufgabe, seiner Berufung, seiner Mission abhalten wollte. Also es zählt nicht die menschlichen, hey, wir klingeln zusammen und wir schaffen hier ein Reich Gottes und verteilen die Pöstchen. Das ist bei Jesus alles, ist alles nichts, greift nicht. Für ihn geht es immer darum, das Leben zu geben. Und da war natürlich Petrus gerufen. Petrus war natürlich auch ein Schlitzohr. Denn wir haben gerade vorher ein Bild gesehen und es ist ja bekannt, der Petrus hat sich mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen. Ja, das ist ein sehr viel angenehmerer Tod, denn mit dem Kopf nach unten erstickt man nicht. Ersticken tut nur, wenn der Kopf oben ist, das ist der grausame Tod. Mit dem Kopf nach unten verblutet man, das heißt, man schläft schön langsam ein und ist dann tot. Also er hat sich selbst in dieser letzten entscheidenden Phase, wo der Tod unausweichlich war, durch diesen Trick noch einen angenehmeren Tod verschafft. Gut, er hat vielleicht länger gelitten, bis er verblutet ist. Es kann auch sein, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls hat er nicht den Erstickungstod am Kreuz erlitten. Das ist auf jeden Fall dadurch vermieden worden. Aber wie gesagt, Petrus war natürlich auch ein Schlitzohr. Er hat mit den Juden war der koscher gegessen und bei den Heiden hat er dann auf die Pauke gehauen und dann nicht mehr koscher. Und der Paulus ist ihm da auf die Schliche gekommen und hat ihn vor allen Leuten ordentlich zur Schnecke gemacht. Was soll denn diese Feigheit? Entweder du bist ein Jude oder du bist ein Christus-Nachfolger, der für alle da sein muss. Und deswegen kann er nicht einen gegen die anderen ausspielen und bei allen eine gute Nummer machen. Also da hat Paulus ihm ins Angesicht widerstanden, heißt es da. Ja, und trotzdem, auf diesen Felsen, auf diesen Dickkopf hat Jesus seine Kirche gebaut und hat ihn mitgenommen auf den Berg Tabor, haben wir neulich Evangelium gelesen. Ja, das war natürlich eine komplette Überforderung für den Petrus, der wusste gar nicht, was er sagen soll, was jetzt da passiert. Er hat nur gesagt, jetzt fangen wir mal an, uns hier gemütlich zu machen. Er baut gleich mal drei Hütten. Es könnte länger dauern, dass es uns gefällt. Aber da heißt dann auch noch ausdrücklich, er wusste gar nicht, was er sagt oder was er sagen sollte. Aber auch da, in diesem Tabor-Ereignis, heißt es, Jesus hat mit Mose und Elia über sein Ende gesprochen. Also auch da, aber das hat Petrus gar nicht mitgekriegt. Er wollte, es war einfach nur diese Lichtgestalt, es war einfach nur so unwahrscheinlich schön. Und deswegen hat, weil es gar nicht einordnen konnte, was jetzt da passiert ist, Jesus zu ihm gesagt, er darf ja nichts sagen, bis er auferstanden ist. Dann kann er davon erzählen. Und auch das hat er nicht kapiert, was heißt die Auferstehung, wir leben doch noch alle. Also der Petrus hat offensichtlich in vielen Bemerkungen, die Jesus gemacht hat, überhaupt nicht kapiert, was will er denn überhaupt. Und auch die Frage mit der Vergebung, wo Jesus gesagt hat, Feinden vergeben und so weiter und den Bruder vergeben. Und der Petrus wollte es natürlich genau wissen, nicht so Larifari, sondern muss ich jetzt 7-mal oder 70-mal vergeben? Er wollte jetzt da gleich mal ein Gesetz draus machen. Also ich bin jetzt gerade am Mitzählen. Ich habe dir heute schon 6-mal vergeben. Noch einmal und dann ist Schluss. So ein Gesetzestyp war der Petrus. Der wollte klare Vorschriften. Er war ja Unternehmer. Da muss man klare Anweisungen geben. Und nur so funktioniert es. Aber so funktioniert es eben nicht bei Jesus. Und er hat den Petrus in seinem eigenen Wortspiel gefangen und gesagt, ja, 7-mal oder 70-mal oder 77-mal, dreh die Zahlen, wie du möchtest, du musst immer verzeihen. Ja, und Petrus war natürlich Unternehmer und war auch einer, der rechnen konnte. Und der natürlich wissen wollte von Jesus, also Moment mal, Meister, wir haben jetzt alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wo ist jetzt unser Gewinn dabei? Was springt raus? Was ist jetzt unser Verdienst bei dieser Investition? Wir investieren hier unser Leben, unsere Zeit, unsere Kräfte. Was kommt jetzt raus für uns? Und da hat Jesus auch eine ziemlich eindeutige Antwort gegeben. Wir können mit nichts rechnen. Die Vögel haben ihre Nester und die Schlangen ihre Höhlen, aber der Menschensohn hat nichts. Also ihr könnt mit nichts rechnen oder euch nichts ausrechnen aus der Nachfolge. Also jedenfalls, der Petrus, der verkörpert alle menschlichen Eigenschaften, die wir auch allesamt in die Waagschale schmeißen können. Alle unsere Kleinglauben, unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Feigheit, alle menschlichen Eigenschaften, wo man meinen würde, das funktioniert nicht im Reich Gottes. Der Petrus hatte sie allesamt. Und das ist für mich so faszinierend, dass Jesus nicht einen ausgesucht hat, der besonders schlau war, der besonders intelligent, der ihn besonders gut verstanden hätte. Der hätte ja auch den Johannes, seinen Lieblingsjünger, da wählen können. Dann hätte er gewusst, ja, der ist noch jung, den kann ich noch formen, der hat noch nicht so viel Lebenserfahrung, dem gebe ich meine ganze Lebenserfahrung weiter. Hat Jesus alles nicht gemacht. Er hat den Petrus, vielleicht war es er der Älteste, kann er sein, wissen wir nicht. Aber jedenfalls einen, der sein Leben schon gelebt hat, der keine großen Erwartungen mehr haben konnte an irgendwelche Zukunft. Und der Petrus war bei allen menschlichen Schwächen, die er hatte, ich würde mal sagen, er war ein Großmaul auch. Also ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber er hat dem Jesus gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Und man liest zwischen den Zeilen sogar das Grinsen von Jesus, wo er sagt, ja, warte mal, bis der Hahn dreimal kräht, dann wirst du schon merken, was dein Versprechen geworden ist. Also diese Begeisterungsfähigkeit, der war sofort da, sofort das Schwert gezogen im Ölgarten. Also er war zweifellos von der schnellen Truppe, das auf jeden Fall. Also er hat immer gleich, war bei der Sache und wollte immer gleich sozusagen die Sache in die Hand nehmen. Also er war Führungspersönlichkeit, muss man sagen. Mit aller Schwäche, mit allen Macken, mit allem, was er auch falsch gemacht hat. Aber er war schon, also so, ich würde mal sagen, so ein Prototyp von Apostel war er auf jeden Fall. Und er war natürlich auch mit Jesus so sehr verbunden, als er gemerkt hat, er hat ihn verleugnet, heißt es, und er ging raus und weinte bitterlich, nachdem der Hahn gekräht hat. Also da merkt man auch allein an diesem Satz, welche tiefe Verbundenheit er mit Jesus hatte. Wenn ein Mann bitterlich weint, dann ist das schon ein starker Tobak, der da zu verarbeiten ist mit Tränen. Und offensichtlich war das genau beim Petrus der Fall. Also so eine Herzensbindung zu haben zu Petrus, der ja Jesus über alles geliebt hat und nicht groß genug hat einsortieren können, dass er sich auch von ihm hat die Füße nicht waschen lassen. Also kommt gar nicht in Frage, dass du mir diesen Sklavendienst machst, diesen niederen. Und Jesus sagt, ja, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann bist du nicht rein. Und er gleich wieder ein obendrauf, ja, dann wasch mich gleich ganz, dann nehmen wir gleich ein Vollbad. Wenn das so ist, kapiere ich zwar nicht, aber da machen wir gleich Hand und Fuß. Toll, so ein begeisterungsfähiger Mensch, der im Moment, in dem er es sagt, gar nicht genau erfasst, was er sagt, aber er ist auf jeden Fall mit Haut und Haar hinter Jesus her. Und dann, nach der Auferstehung, Als Maria Magdalena die Botschaft gebracht hat, das Grab ist leer, sofort los, losgelaufen zum Grab, möchte auch sehen, zusammen mit Johannes, dem Jüngeren, sind sie da rausgelaufen, um sich zu vergewissern, dass das Grab leer war. Was da jetzt passiert ist, aber es sah nicht nach Grabplünderung aus, denn es heißt ausdrücklich, die Tücher waren schön feinsäuberlich zusammengelegt an einem besonderen Ort. Also da hat jemand sorgfältig offensichtlich die Grabstelle hinterlassen. Und das ist jetzt nicht von irgendwelchen Leichenschändern oder Leichendieben da das Grab leer gemacht worden ist. Davon hat er sich überzeugen lassen. Und an dieser Stelle heißt es, der Johannes, der später in die Grabkammer rein ist, er sah und glaubte. Genau das heißt es von Petrus nicht. Der hat es nur gesehen, aber er hat es noch nicht glauben können. Also das ging noch nicht so ganz in seinen Kopf, dass das jetzt hier die Auferstehung gewesen sein soll, von der Jesus ja schon erzählt hat. Und der Auferstandene sagt ja zum Petrus auch noch eine ganz schöne Geschichte, nämlich er sagt, ich habe für dich gebetet. Und wenn du wieder dich berappelt hast, also deinen Unglauben, deine Zweifel, deinen Schock überwunden hast, dann geh und stärke deine Brüder. Also einer, der durch die Glaubenskrise hindurch ist, der kann die Brüder und Schwestern stärken. Phänomenal. Dann kann es jeder von uns hat doch irgendwann irgendwelche Glaubenskrisen und Zweifel und weiß nicht was, alles kommt nicht klar mit dem Verein. Genau wir sind es. Wenn wir durch sind, sind diejenigen, die andere stärken können, die andere ermutigen können, die wieder einen neuen Anfang setzen können. Also diese einzelnen Pinselstriche jetzt einfach zusammengenommen. Ich habe es jetzt nicht chronologisch und auch nicht systematisch gemacht, aber einfach nur so exemplarisch diese einzelnen Ereignisse aus dem Leben des Petrus rausgegriffen. Die treffen voll auf uns zu. Das ist genau unser Weg der Nachfolge. Das ist genau unser Kleinglaube, unsere Angst, der Petrus, als Jesus dann schon tot war, heißt es, ist aufgestanden, waren sie zusammengesessen mit allen Jüngern und hat gesagt, ich gehe jetzt wieder fischen. Ich mache meinen Job wieder, da weiß ich, was rauskommt. Da habe ich mein Auskommen, kann ich meine Familie versorgen. Und die anderen gleich, ja, wir kommen auch mit. Also alles okay, vergessen, was gewesen ist. War eine schöne Episode, aber jetzt bringen wir wieder mal Butter bei die Fische, wie man so schön sagt. Jetzt müssen wir wieder vernünftige Arbeit tun. Und von wegen begeisterungsfähig und alles. Ja, am Ende muss wieder Geld in die Familienkasse kommen, sonst funktioniert das alles nicht. Und alle anderen machen gleich mit. Und genau in dieser Nacht fingen sie nichts. Also so diese Einstellung, wir müssen erstmal menschlich uns absichern. Damit fängt man nichts. Mit dieser menschlichen Absicherung ist nichts gewonnen. Gewonnen haben sie erst, nachdem sie das Netz nochmal auf Anweisung von Jesus ausgeworfen haben. Auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, man kann auch sagen auf der richtigen Seite, haben sie das Netz. Und da war es so voll, dass sie es nicht mehr an Land ziehen konnten. Also auch da, in dieser kurzen Spanne, in der das geschildert ist, die ganzen Evangelien sind ein Zeitraffer. Ich gehe fischen, fängt nichts. Jesus sagt, dann schmeißt sie auf der einen Seite, dann fangen sie mehr, als sie können. Und in diesen Zeitraffermomenten, so spielt sich das Leben des Petrus ab. Das ist eine echte Berg- und Talbahn von Gefühlen. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn es uns ähnlich geht, dass wir auch so Berg- und Talbahn von Gefühlen, das ist so schön ist in der Kirche und dann kommt irgendeine Situation oder irgendein Ereignis, wo man wieder voll auf der Schnauze liegen und entmutigt werden. Aber wenn wir durch sind, dann können wir unsere Schwestern und Brüder stärken. Das ist der Auftrag an den Petrus gewesen, den Jesus ihm gegeben hat. Und das ist der Auftrag an jeden von uns. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das immer nur die Aufgabe der Priester ist, eine Gemeinde zu führen. Jeder führt die kleine Herde, die ihm anvertraut ist, die Menschen, die mit ihm zusammen sind. Jeder ist Petrus, auf den Jesus die Hauskirchen bauen möchte. Und ich würde mir so wünschen, dass in unserer Gemeinde viel mehr von diesen Hauskirchen entstehen, und es ist wieder eine Initiative im Gange, dass jemand anfangen möchte, so einen Familienkreis, so Hauskirchen zu gründen. Ich kann das nur unterstützen und befürworten, denn in solchen kleinen Gemeinschaften, so wie bei den ersten Christen, so lebt und so entsteht Kirche und geht weiter. Kirche, ich weiß nicht, mit diesen gigantischen Planungsmaßnahmen, die aus dem Ordinariat kommen, ich frage mich, was soll da rauskommen, außer Papieren natürlich. Ne? Ist das die Kirche Jesu Christi, die man so mit Managementmethoden aufbauen kann und da noch ein Symposium und da noch ein Workshop und da noch ein, weiß nicht was für ein Papier und Rundschreiben und alles. Ich weiß es nicht. Also gut, wir machen mit, aber ich setze meine Hoffnung auf das, was Jesus mit den Einzelnen in den kleinen Gemeinschaften, mit den zwei oder dreien machen möchte. Da beginnt Jesus zu wirken in seiner Gegenwart. Er sagt nicht, wo ihr zwei, drei Rundschreiben rausgegeben habt, da entsteht Kirche, sondern wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist er da, da ist die heilige Versammlung. Und das muss man immer wieder sich bewusst machen, worauf kommt es denn eigentlich an? Und nicht so in menschlichen Sicherheiten, so wie es Petrus versucht hat, sich auf menschliche Sicherheiten abzustützen, die funktionieren alle nicht. Das hat er gelernt, und ich denke, das können wir von ihm lernen, dass wir uns immer wieder auf das verlassen und auf das stützen, was Jesus uns angeboten hat. Und dass wir uns von ihm aus dem Wasser ziehen lassen, so wie Jesus den Petrus aus der stürmischen See gezogen hat und ihn geschimpft hat, du Kleingläubiger. Also, wir dürfen uns gegenseitig auch ausschimpfen. Schimpfen Sie mich ruhig aus, wenn Sie den Eindruck haben, ich habe zu große Angst und zu wenig Glauben. Es tut immer gut, hat beim Petrus auch gut getan. Und wenn ich Gelegenheit habe, dann schimpfe ich Sie auch aus. Seien Sie nicht so kleingläubig. Also, das ist der gute Ton, mit dem Kirche entsteht und mit dem man wächst und reift. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir dieses Stückchen Kirche, die uns anvertraut ist, auch wenn es so ein kleiner Kieselstein ist, auf den wir bauen, an dem wir festhalten, aber es ist, der kleine Kieselstein kann ein Fels werden. Und er wird ein Fels, wenn Jesus mitspielt, wenn wir ihn mitspielen lassen. Also machen Sie Petrus zu Ihrem Freund, und jedes Mal, wenn er vorkommt in den Evangelien, sagen Sie, genau, super. Genauso mal, so die gleiche Gefahr laufe ich auch. Also, ja, miteinander Okay. Packen wir es wieder. So viel ist von meiner Seite her, einen kurzen Blitzlicht über diese schillernde Figur des Petrus, der so menschlich ist und auf den Jesus so große Stücke gesetzt hat.